das Mittelfeldzentrum ist in den letzten Jahren einfach in fester Hand vom Red Bull-Kosmos, was österreichische Fußball betrifft.
Der Major natürlich auch Topscorer gewesen damals in dieser Meistersaison.
Was ist Topscorer eigentlich?
Ja, ein... weiß ich nicht. Vielleicht kann uns das der Rainer nochmal erklären. Laula 1 planiert heute mit dem Thema, wie würde das österreichische Nationalteam aussehen, wenn wir keine Spieler mit Red Bull DNA einsetzen dürften, sprich Kicker, die irgendwann, egal ob im Nachwuchs- oder Erwachsenenbereich, mal im RB-Kosmos gespielt haben. Und gleich mal vorweg, entspannt euch. Das ist kein Hate gegenüber RB, aber auch keine Glorifizierung. Einfach eine kleine Spielerei, denn ich weiß ganz genau, wie ein paar User auf dieses Thema auch reagieren werden. Egal, wir haben hierfür den Eurokader hergenommen und da mussten wir gleich mal einige Kicker streichen, Patrick.
Ist richtig, von den 26 EM-Fahrern sind nämlich 10 mit einer Red Bull-Vergangenheit oder Gegenwart sogar. Und 8 von diesen 10 sind sogar schon bei der Europameisterschaft eingesetzt worden. Wir haben jetzt eben eine fiktive Aufstellung erstellt, um alle 8 Kicker auch einzubekommen.
Also da sehen wir gleich mal einen Patrick Benz zum Beispiel nicht mit dabei, dazu später mehr. Ein Alexander Prass ja auch bei dieser Euro als Linksverteidiger eingesetzt. Also von dem her schon viele Spieler, die da wegfallen, aber switchen wir wieder zu unserer Panier, denn wie gesagt, auf der Torhüterposition müssen wir gleich mal den Patrick Benz rausnehmen. In weiterer Folge eigentlich auch Alexander Schlager, kein Thema, aber wir sind dennoch sehr gut aufgesetzt mit Heinz Lindner und Co.
Ist richtig, wie du schon erwähnt hast, der Penz fällt halt eben weg, weil er zwischen 2006 und 2013 in der Akademie der Salzburger war und danach ist er bekanntlich zur Austria gewechselt. Schlager ist eben auch keine Option, weil klar, ist gerade Salzburg Spieler und dadurch sind wir eben beim Heinz Lindner geblieben, obwohl wir auch gute Backups haben, oder Hannes?
Niki Hedl und auch Tobias Laval, also ich glaube, da sind wir generell sehr gut aufgestellt. Vor Lindner schicken wir ein 3-4-3 aufs Feld und am wenigsten schmerzt uns dieses Was-wäre-wenn-Spielchen wohl in der Verteidigung, denn da haben wir wirklich extrem viel Qualität in den Reihen.
Ja, können wir schon ganz gechillt entgegenblicken. Wir haben uns entschieden für eine Dreierkette mit Trauner, Danso und Lienhardt. Dadurch fallen halt eben Spieler wie ein Alex Brass oder ein Maxi Wöber, aktuell Flavius Danilio, halt eben auch raus.
Ja, gehen wir so ein bisschen die Spieler durch. Trauner, Danso und Lienhardt. Im Grunde ein Gernot Trauner, ja in Oberösterreich aufgewachsen. Also in der Nähe von Salzburg, aber in Linz im Grunde groß geworden.
Ja, der ist beim Abstieg von der SV Ried halt eben, also hat viele Jahre bei der SV Ried gespielt, beim Abstieg ist er dann zum LASK gegangen, war da fünf Jahre sehr erfolgreich bis 2021 und seitdem halt eben ein richtiger Kultkicker bei Feyenoord Rotterdam, auch Kapitän, hat auch bei der Euro jetzt eben stark aufgezeigt und zählt halt eben als ersten Verteidiger dann nicht zum Red Bull-Kosmos dazu, ebenso wie ein Kevin Danzo, der gebürtiger Voitsberger ist aus der Steiermark, schon sehr früh im jungen Alter von 8 Jahren nach England zu Milton Keynes gewechselt und über England ist er dann mit seinen 16 Jahren zum FC Augsburg gewechselt, hatte dann zwischenzeitlich auch Leihen nach Southampton und Düsseldorf und ja, drei Saisonen jetzt sogar schon 2021 startete er halt beim RC Lens in der Ligue 1 ziemlich durch.
Ja, richtig starker Verteidiger und auch Philipp Lienhardt auch eigentlich ein Rapid-Eigengewächs, dann Transfer 2015 zu Real Madrid und zunächst auch in der B-Mannschaft gepackt gewesen. Der hat da wirklich auch mit Spielern wie Federico Valverde, Martin Odegaard und Co. gekickt. Hat im Grunde kein offizielles Spiel für die Kampfmannschaft gemacht, obwohl er in dieser Copa del Rey-Partie gegen Cádiz eingewechselt worden ist, aber das ist dann annulliert worden, weil damals Rafa Benitez einen Spieler eingesetzt hat, der eigentlich nicht hätte spielen dürfen und damit wurde diese Partie eigentlich gelöscht. Eigentlich brutal bitter.
Ich glaube, der Spieler war das nicht der russische Spieler, Dennis, der Sherry-Chef, oder?
So ist es, ja.
Ich kann mich auch an das erinnern. Habe mich damals schon sehr gefreut aus österreichischer Sicht, dass da ein Österreicher, das war ja noch weit vor David Alaba-Zeiten bei Real Madrid, einen Einsatz kriegt und dann wurde das annulliert. Das war natürlich sehr, sehr bitter auch für ihn, aber im Endeffekt, ich glaube, es ist ihm ziemlich egal, weil 2017 ist er dann zum SC Freiburg gewechselt und das war halt der richtige Schritt für ihn. Und Christian Streich war ja dann dort immer gesetzt und hat sich wirklich zu einem etablierten Bundesliga-Verteidiger gemausert.
Ja, Goldgriff, dieser Transfer zum SC Freiburg. Wir machen weiter im Mittelfeld und da ist die Auswahl schon ziemlich reduziert aufgrund dieses Spielchens, denn Leimer, Sabitzer, Seiwald, Brass, Schmidt, Seidel und auch Baumgartner haben entweder für Liefering, Salzburg oder Leipzig gekickt, ein paar sogar für alle drei Vereine. Hinzu kommt der aktuell verletzte Xaver Schlager. Wir haben dennoch ein, finde ich, starkes Mittelfeld gefunden.
Ja, schon durchaus. Obwohl es nicht so ganz so leicht war, aber ein Patrick Wimmer ist bei uns dabei, Florian Grillitsch, ein Flo Kainz und links außen ein Marco Grühl. Gehen wir die Spieler auch einmal kurz durch. Ja. Ich finde zum Beispiel den Karriereweg von einem Patrick Wimmer sehr, sehr interessant. Ohne Akademie hat er es ja in den Profifußball geschafft. 2017 hat er sein Debüt gegeben mit 16 Jahren für den SV Gafflens in der ersten Landesliga und 2019 ist er dann mit 18 zu den Young Violets in Liga 2 zum Einsatz gekommen.
Und das ist dann brutal schnell gegangen, ja, finde ich. Wenn du da zurückdenkst an Patrick Wimmer, haben wir damals ja auch mit Liga 2 gecovert, diesen Weg. Dann eben 2019 schon das Debüt in der Bundesliga und dann ist es auch wirklich sehr, sehr eilig Richtung Bundesliga in Deutschland gegangen.
Ja, 2021 hat dann Bielefeld zugeschnappt, hat eine sehr starke Debütsaison gehabt, dafür, dass die Bielefelder ja auch eben abgestiegen sind. Und dann hat sich Wolfsburg den Wimmer nicht entgehen lassen und jetzt zwei Saisonen beim VfL absolviert. Mhm. Die letzte Saison ein bisschen verletzungsanfällig gewesen, nicht so viele Einsätze gehabt, aber der wird, glaube ich, nächste Saison so richtig durchstarten wieder.
Hat auf jeden Fall extrem viel Potenzial. Auch ein Florian Grillitsch hat seine Vergangenheit bzw. auch seine Gegenwart in Deutschland bei der TSG Hoffenheim. Der ist mit 18 Jahren zu Werder Bremen gewechselt von der St. Pöltener Akademie und hat dann auch schon mit 20 Jahren sein Debüt gegeben für Werder unter Viktor Skripnik, 2017 dann ablösefrei zu Hoffenheim gewechselt. Da gab es dann in dieser Zwischenzeit zwischen seiner Station in Hoffenheim und Ajax so diese zwei Monate, wo nicht was aufgegangen ist am Transfermarkt, wenn du dir zurückdenkst.
War sehr schade, ja, weil bei Hoffenheim hat er ja schon ein Rise-Up erlebt, finde ich. Sehr gute Schritte in seiner Karriere auch gemacht und sich super weiterentwickelt, auch Stammspieler im ÖFB-Team eben gewesen. Und das war dann sehr bitter, dass er sich da verpokert hat und bei keinem Verein unterkommen ist. Mein Ajax an sich eine gute Adresse.
Eine schlechte.
Aber er hat wirklich kaum gespielt und wenn, dann war er auch nicht gut. Also die niederländischen Sportmedien haben nicht immer ein gutes Haar an ihn abgelassen. Mhm. Deswegen Gott sei Dank dann eigentlich der Schritt zurück 2023 nach Hoffenheim und da halt wieder komplette Stammkraft, aber meistens in der Innenverteidigung gesetzt, was ja eigentlich ziemlich witzig ist.
Ja, total strange. Ja. Dieser Karriereweg auch von Florian Grillitsch. Bei Florian Kainz schaut es ein bisschen anders aus. Der ist groß geworden bei Sturm Graz, als man noch so ein bisschen auf diesen steirischen Weg gesetzt hat, ein bisschen auch setzen hat müssen. Dann dieser Schocktransfer zu Rapid, ist er nicht lange geblieben. Sehr gewinnbringend verkauft nach Deutschland zu Werder Bremen. Und die Aktie, die ich noch interessant finde, auch mit Werder Bremen Zukunft mittlerweile, Marco Grühl, denn der ist ja eigentlich Salzburger, den hat man ja direkt vor der Tür gehabt aus Red Bull-Sicht.
Ja, ist ja nicht so, dass es Red Bull Salzburg nicht öfter mal versucht hätte, aber Marco Grühl war nicht interessiert, er hätte in die Jugend wechseln können, wollte er aber nicht. Er wollte lieber daheim sein und bei den Erwachsenen mitspielen und im Endeffekt sogar, wo er 17 Jahre alt war, hat Liefering auch nochmal angeklopft, aber erneut vergebens.
Und ich finde aber, Marco Grühl hat alles richtig gemacht. Aber wenn du zurückdenkst an seine Zeit bei Ried, beziehungsweise die Zeit vor seinem Ried-Transfer, da hat er auch schon Rapid angeklopft. Auch da hat er gesagt, dieser Schritt ist vielleicht noch etwas zu groß. Damals beim TSV St. Johann in Salzburg im Unterhaus gespielt und da hat er eben nicht diesen Schritt in die Bundesliga gewagt, sondern diesen Zwischenstep bei Ried, ist dort auch noch gereift im Profifußball, ist mit den Riedern aufgestiegen, dann auch in der Bundesliga auch noch mit den Riedern gekickt und erst dann diesen Weg Richtung Hütteldorf gegangen und für mich der logische Schritt auch in diesem Sommer, dass er jetzt eben den nächsten Step geht Richtung Bremen.
Ja, das muss man dem Marco Grühl schon zugutehalten, er hat nichts überstürzt. Also wenn viele wahrscheinlich schon nach einem Jahr den nächsten Schritt gemacht hätten, hat er noch ein zweites oder drittes Jahr drangehängt, um sich zu etablieren, um sich zu verbessern. Und ich traue ihm auch für die kommende Saison bei Werder Bremen große Taten zu.
Glaube ich auch. Also da darf man sich freuen aus Werder-Sicht. Wir switchen in das Offensivtrio und ähnlich wie in der Verteidigung können wir in dieser Was-wäre-wenn-Konstellation auch hier sehr, sehr stark aufstellen.
Ja, gab ja auch nicht so viele Red Bull-Stürmer, deswegen haben es bei uns Andi Weimann, Michi Gregoritsch und Marko Arnautovic reingeschafft. Im Grunde genommen mit Michi Gregoritsch und Marko Arnautovic ja sogar die Einser- bzw. Zweier-Garnitur, was der aktuelle Sturm auch hergibt.
Mhm. Ja, man, generell, wenn du jetzt so zurückdenkst an die letzten Red Bull-Stürmer made in Österreich, da gab es nicht viele in den letzten 15 Jahren.
Ja, wir haben ja kurz einmal überlegt und der Erste, was man da eingefunden ist, ist eh Junior Adamu und dann ist einmal eine große Lücke, weil man, die Salzburger haben halt auf die ausländischen Torjäger gesetzt, ein Johnny Soriano, ein Munas Dabur sind Spieler, die mir jetzt sofort einfach an. Den hat es auch gegeben, ja, stimmt.
Patz und Daka, ich meine, eigentlich Daka, unfassbar, was klar. Die vier Spieler gehabt haben. Ja. Karim Adeyemi, darfst du da nicht vergessen.
Aber Stürmer im Endeffekt, der Junior Adamu war eigentlich der Letzte. Ja. Und da muss man eh schon davor weit zurückreißen. Ein Marko Djuricin hat Einsätze gehabt, Mitte der 10er Jahre, ein Stefan Mayhofer oder auch ein Roman Wallner. Oder halt eben davor noch ein Marc Janko.
Ja, also dem verbinde ich am meisten eigentlich mit Red Bull Salzburg. Also Stefan Mayhofer, Marko Djuricin und Roman Wallner, bei allem Respekt, die haben natürlich auch ihre Folge gefeiert. Stefan, Entschuldigung, der Major natürlich auch Topscorer gewesen damals in dieser Meistersaison.
Was ist dennoch, Topscorer eigentlich?
Ja, ein, weiß ich nicht. Vielleicht kann uns das der Rainer nochmal erklären. Also Marc Janko, den verbinde ich schon sehr mit Red Bull Salzburg. Der hat natürlich auch diese Anfangsjahre dieser Red Bull-Ära geprägt. Aber welche Schlüsse kann man aus dieser Elf jetzt ziehen? Also dass man einerseits im Mittelfeld schon sehr abhängig ist von dieser Red Bull-Schule, von diesem Pressing-Fußball, diese Spieler, die da, ich würde jetzt, wir haben bei dieser Europameisterschaft von Spielermaterial gesprochen, mir ist wurscht, ich sage es jetzt trotzdem, wo Spielermaterial produziert wird, um das noch auf die Spitze zu treiben, die eben Fußball arbeiten. Und da ist ein Nicolas Seiwald, ein Conny Leimer und natürlich auch ein Alexander Schlager, so die Prototypen, die Blaupause für weitere Spieler, die dort eben auch entwickelt werden und die extrem wichtig sind für das Spiel von Ralf Rangnick.
Ja, ist richtig. Das Mittelfeldzentrum ist in den letzten Jahren einfach in fester Hand vom Red Bull-Kosmos, was österreichischer Fußball betrifft. Ich meine, in der Verteidigung hast du in jüngeren Jahren einen Andi Ulmer oder jetzt jemanden Maxi Wöber gehabt, aber beide wurden ja auch woanders ausgebildet, so ist es ja nicht. Die kommen ja auch nicht alle aus der Red Bull-Schule an sich, ein Andi Ulmer ja aus Ried, wenn ich mich nicht irre, und der Maxi Wöber von Rapid.
Und, der Andi Ulmer, ich meine, du hast ja beim Gernot Rauner ja eigentlich auch aus der Linzer Akademie, ich glaube, ein Andi Ulmer damals auch Linzer Akademie, dessen Vater aber eine Blau-Weiß-Legende, von dem er, die sind schon eher in Linz beheimatet, beide aber auch in Ried gekickt. Ja. Und dennoch, ja, ich sehe es ähnlich wie du. Also da vor allem im Mittelfeld, da hat Red Bull auch in den letzten 15 Jahren sehr auf rot-weiß-rote Kicker gesetzt. Sturm eben auch immer wieder Legionäre geholt.
Ja, aber lassen wir mal jetzt nicht unsere Stürmer, die was wir da jetzt ausbilden haben, zu kurz kommen. Dann Andi Weimann mit frischen, knackigen 16 Jahren von Rapid auf die Insel gewechselt zu Aston Villa, hat dort auch als Premier League-Spieler seine ersten Einsätze gesammelt. Insgesamt 113 Einsätze hat er für sie gehabt.
Ja, das ist brutal eigentlich, gell? Ja. Meine, generell auch dann 338 Spiele in der Championship für Bristol, Derby County und Co. Also der ist einfach schon so lange auf der Insel und kann mich noch gut erinnern, als er damals zurückgekommen ist mit Aston Villa auf Rapid.
League Quali.
Genau, hat sich damals verletzt. Ein paar unschöne Szenen, damals auch vor der Kurve gewesen, aber das werden wir jetzt ja nicht mehr aufwärmen. Michi Gregoritsch hat einen anderen Weg gefunden, um seine Karriere einen Boost zu verleihen, natürlich eben auch familiär bedingt bei Werner Gregoritsch groß geworden bei Kapfenberg.
Ja, und dann kam es ja auch schon in den frühen Jahren von ihm, eigentlich 2011 zum Wechsel zu Hoffenheim. Da wurde er dann auch verliehen, meines Wissens nach so zweimal, glaube ich. Hat unter anderem auch, und das habe ich gar nicht mehr am Schirm gehabt, sogar für St. Pauli in der zweiten Bundesliga gespielt oder auch für Bochum. So richtig klingeln tut es bei mir wieder erst, wenn ich die Vereine höre wie der HSV und natürlich Augsburg. Schalke. Das halbe Jahr in Schalke lassen wir mal da hingestellt. Und seit 2022 endlich scheinbar sein Zuhause gefunden beim SC Freiburg.
Ja, das, also ihr habt schon so in den letzten 10 Jahren mal irgendwie so das Gefühl gehabt, dass Michi Gregoritsch keinen Halt mehr findet bei seinen Vereinen. Also da ist er wirklich sehr viel gewechselt, da hat er sehr lange nach einer sportlichen Heimat gesucht und die hat er dann schlussendlich wirklich auch in Freiburg gefunden.
Er ist für mich auch mehr oder weniger so der erste richtige Verein, der was seit seinen Deutschlandstationen ja so familiärer ist, ja, finde ich halt, weil ein HSV ist Unruheherd, ja. Schalke eigentlich auch, ja. Augsburg, okay, kann ich es mir auch noch eher mehr vorstellen, Bochum ist auch immer so ein Ding zwischen Aufstieg, Abstieg, weiß nicht, also ich glaube, da fühlt er sich sehr wohl, ich bin jetzt auch gespannt, wie es ohne Christian Streich dort weitergeht, schauen wir mal.
Marco Arnautovic. Letzte Personalie, die wir noch durchgehen können. Man, im Grunde ist der in Österreich nirgendwo fündig geworden, um sich zu entwickeln, ist der österreichische Nachwuchstrainer vielleicht etwas zu fahrlässig bei solchen Spielertypen, wie es Marco Arnautovic ist, dass man zu wenig Zeit in solche Typen, in solche Köpfe investiert.
Wer weiß, kann gut sein, er war auf jeden Fall zu verhaltensauffällig für die Austria und für Rapid. Dann hat er halt den Umweg genommen, FAC, und von dort aus hat er dann den Sprung zu Twente geschafft.
Hat dort beim FAC auch noch Ostliga gespielt. Das haben wir vergessen. Ich glaube, 10 Spiele oder so hat er gemacht und von dort aus ja wirklich eine grandiose Karriere gestartet, Marco Arnautovic. Ich glaube, da gibt es ganz viele Spieler, die im Nachwuchs vielleicht nicht richtig trainiert worden sind oder mit denen nicht richtig behandelt worden sind, die dann auf der Strecke geblieben sind. Denn eigentlich wäre Marco Arnautovic ja auch aufgeregt gewesen, dass der dann irgendwo mal im österreichischen Unterhaus untertaucht und nie diese große Karriere in Angriff nehmen kann. Er hat es dennoch geschafft, hat seinen Weg gefunden und dementsprechend auch Teil dieser Ansapanier. Also, welche Schlüsse ergeben sich daraus? Wir haben eine Schaltzentral, die natürlich schon sehr abhängig ist von der RB-Schule in der Verteidigung, und im Sturm könnten wir, glaube ich, auch so gut überleben. Aber im Grunde alles wurscht. Wir haben alle Spieler zur Verfügung. Dementsprechend alles gut. Wir haben paniert. Sagen danke fürs Reinklicken. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Low Lines paniert.